Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast in die 5. Staffel Außergewöhnliches für eine Zeit wie diese. Diese Serie wurde kreiert, um dich zu ermutigen und auszurüsten für diese Zeit. Wenn du mehr von der Taube erfahren willst, dann schau auf unserer Website dietaube.org vorbei. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen für eine Zeit wie diese in Heidelberg. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist der Konrad Max Gille hier. Es
Hi.
Ist so toll, dass er da ist. Und wir sind gerade in dieser Serie Außergewöhnliches für eine Zeit wie diese. Und vor ein paar Monaten hat Gott wirklich so zu mir gesprochen, ich möchte gern, dass Außergewöhnliches multipliziert wird. Und das ist manchmal gar nicht nur, dass wir irgendwelche crazy Heilungen erleben oder ja, diese Wunder, nach denen wir uns allen sehen, sondern manchmal macht Gott unser Leben zum Wunder. Und deswegen ist Konrad heute hier und er wird einfach so ein bisschen sein Lebenszeugnis erzählen, wie Gott ihn wirklich aus einer total kaputten Situation rausgezogen hat und ihn selbst zu diesem Wunder gemacht hat, zu diesem Bild, wo man wirklich sagen kann, das kann nur Gott machen. Und ja, herzlich willkommen, hau einfach mal rein, so deine Story zu erzählen.
Ja, danke dir. Ja, schön, euch zu sehen oder ihr mich, auch von mir, hallo. Ja, also ich bin ja atheistisch aufgewachsen in der DDR in Leipzig und habe an Gott ja gar nicht geglaubt, ne? Also null. Und irgendwie habe ich im zarten Alter von 12 diese Erkenntnis gehabt, ich weiß auch nicht, wie man sowas kriegt, aber einfach das Leben ist sinnlos. Mhm. Also es war einfach so ein Gedanke, du gehst zur Schule, dann musst du schuften, dann bist du Rentner, bist du zu alt zum Feiern und dann fressen dich die Maden. Und irgendwie habe ich so gedacht, so, was ist denn das für ein Lebenssinn? Ne? Macht keinen Sinn. Und deswegen habe ich so eine Entscheidung getroffen, so live fast, die young. Also ne, nimm alles mit, was du kriegen kannst und Hauptsache ist nicht langweilig. Und wenn du früh stirbst, so, ich habe so gedacht, so mit 20, wenn ich da abnippel, egal, Hauptsache ich habe richtig Gas gegeben und ich habe was erlebt, ich habe was gespürt im Leben. Ne? So, und das führte halt dazu, dass ich einfach im Grunde angefangen habe, Drogen zu nehmen, auch eigentlich nur zu kiffen und zu trinken. Aber halt exzessiv und immer weiter und mit Einbrüche aus Spaß und alle möglichen Sachen gemacht, nur um Fun zu haben. Also gar nicht, bei uns war einfach langweilig. Ja. Also wir haben das nicht gemacht, weil so schlimme Eltern oder so kaputte Vergangenheit. Ich habe eigentlich ganz gute Eltern und das war einfach langweilig. Und ich fand Leben sinnlos, also wirklich sinnlos. Nur dieses Leben hat sich ziemlich schnell in so eine... Das reichte nicht. Ja, und dann, um das mal nicht zu weit auszudehnen, kam dann eins zum anderen. Und ich habe dann von einer meiner besten Freunde Heroin angeboten bekommen. Er hat da in einer Zeit, wo ich mal eine Zeit weg war, haben die alle angefangen, Heroin zu nehmen. Als ich wiederkam, hat er gefragt, ob ich auch mal will. Und ich war da gerade in so einem Zustand, der das ist alles egal, weil ich Liebeskummer hatte. Ja. Also ich war in Südafrika, in Kapstadt und habe da eine Frau kennengelernt und dachte, das ist die Frau meines Lebens und nie wieder wird irgendwas anderes kommen und so weiter. Dann musste ich zurück und dachte, das war's und dachte, wenn ich sterbe, egal, also voll dramatisch, aber gut.
Du warst noch jung.
Ja, genau. Und dann habe ich halt meinen Kumpel, ne, ich wollte eigentlich Gras kaufen, also ne, Haschisch kaufen das habe die alten Dealer nicht gefunden. Und dann hat halt mein Kumpel gesagt, komm, lass mal Heroin probieren. Ja. Da habe ich gesagt, was, Heroin, da wird man doch abhängig. Da sagte er, nicht beim ersten Mal, alles gut. Und weil mir alles egal war, ne, also weil ich in so einem Alles-Egal-Haltung war, da habe ich gesagt, okay. Und dann haben wir in McDonald's auf dem Tisch die erste Nase Heroin gezogen. Also ich habe nicht gleich gedrückt, aber halt durch die Nase gezogen. Okay. Da habe ich halt gedacht, das ist, wonach ich mich so, was, das habe ich gesucht, so dachte ich. Ne? Und dadurch, dass ich immer so ein Schwarz-Weiß-Typ schon immer war und entweder ganz oder gar nicht, ging das dann halt super schnell. Dass es immer mehr wurde und die ersten Entgiftungsversuche schief liefen, weil ich merkte, ah, das ist jetzt doch nicht mehr so cool. Und dann kam die Spritze dazu, Kokain, Ecstasy, die ganzen anderen Drogen, LSD, kam alles dazu. Und dann wurde die Abwärtsspirale, die ging dann halt in so einem rasanten Tempo, dass ich mir wirklich überall reingestochen, in die Venen, in die Beine, überall rein, so ein Stich nach dem anderen, durch, so das aussah wie Kratzer. Ne? Weil du hast die ganzen Venen lang, ein Stich nach dem anderen, und das verhärtet ja. Und dann sieht das überall so Kratzer, sodass du auch gar nicht mehr da rein, in der Hand, überall, Beine, alles voll. Mehrfach Nahtoderfahrung gehabt, also zweimal, die richtig krass waren, einmal Krankenwagen kommen musste und der Arzt nicht mehr wusste, was er machen sollte. Ich im halb halb abnippelnd dem Arzt gesagt habe, was er mir geben muss, damit ich wieder klarkomme.
Ja, ja.
Und auch überdosiert habe tatsächlich dann, also das haben mir dann noch die Ärzte erzählt, zig Entgiftungen im Krankenhaus, zu Hause. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich so wusste, es ging auf die 20 langsam zu. Ich war so kurz vor 19, glaube ich, kann das so gut nicht mehr einschätzen, aber so ungefähr. Und dachte irgendwie, vielleicht ist Familie haben, arbeiten gehen, vielleicht doch nicht so schlecht.
Mhm.
Ja, weil auf einmal diese Nahtoderfahrung, einmal habe ich auch meinen Körper verlassen, habe mich liegen sehen und solche Geschichten. Ja, also bin in eine Welt abgedriftet, die war so gruselig und grausam, also geistlich gesehen, ich war so happy, wieder zurück zu sein, als ich wieder in meinen Körper reinging.
Ja.
Also freaky Geschichten. Und dann halt dachte ich, hey, sterben ist vielleicht doch nicht so die Lösung.
Mhm.
Ich muss clean werden. Ne? Und oder ich will aufhören mit dem Heroin.
Yes.
Und mit dem Kokain, diese zwei Sachen, Speedball habe ich das nur noch gespritzt, Beschaffungskriminalität, alten Omas die Handtaschen weg, Einbrüche, alles Mögliche gemacht, gedealt und so weiter. Und bin halt in die Entgiftung, habe gesagt, wenn ich nach dieser Entgiftung wieder rückfällig werde, dann brauche ich wohl eine Therapie. Und das war, heutzutage ist Therapie machen so fast schon cool, ne? Also wenn du noch keine gemacht hast. Bist du nicht dabei. aber 1999, 98, 99, das war so peinlich für einen jungen 18-, 19-jährigen Mann zu sagen, ich muss auf Therapie gehen. Boah, das hat das Ego gekratzt. Ne? Und so, wir haben uns auch immer für was Besseres gefühlt. Wir waren so Edeljunkies. Ne? Also wir waren jetzt nie so irgendwie so die ganz in der Gosse. Wir waren immer noch, ne, was natürlich Käse ist. Aber und das war dann so, dass ich direkt bei der nächsten Entgiftung direkt am selben Tag wieder rückfällig geworden bin. Also die Abstände wurden nicht länger, sondern kürzer, dass ich clean geblieben bin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss auf Therapie. Und dann haben meine Eltern, die sind Künstler, und das war immer schon so ein bisschen so, nicht hauptsächlich nicht den Mainstream. Ne, so. Und dann war halt auch staatliche Therapieeinrichtungen. Erstens hatten die damals eine Erfolgsquote von so, wenn das 20% Leute schaffen, dann ist das richtig gut gewesen. Und ich glaube, die Quote ist sogar noch weiter in den Keller gegangen. Aber so haben sie halt geguckt nach Alternativen und haben da so ein paar grenzwertige Sektendinger teilweise, wo ich echt froh bin, ne, auf irgendeinem Selbstversorgerhof.
Okay.
Und das haben wir dann, aber dann kam meine Mutter irgendwann mal rein, und die war bei einer Selbsthilfegruppe für Eltern mit drogenabhängigen Kindern.
Mhm. Und dann, was echt gut ist, ne?
Was gut ist,
total. Ist eigentlich wichtig, oft, falls du vielleicht selbst Kinder hast, die abhängig sind, ist es eigentlich total wichtig, dass man, ne, so Thema Co-Abhängigkeit, dass man lernt eigentlich, wie man damit umgeht.
Ja.
Sorry, dass man nur so zwischen reingeworfen.
Ja, nee, super. Ja. Und die haben halt auch verstanden, dass du nicht einem Abhängigen sagen kannst, ey, hör mal auf.
Mhm.
Das ist eine Krankheit, muss man sehen.
Ja.
Und dadurch haben sie mir erlaubt, mich zu Hause zu spritzen, damit ich nicht in irgendeinem Bahnhofsklo lande.
Ja.
Und irgendwann, und es war mittlerweile wirklich heftig, ich habe keine 3 Stunden mehr geschlafen, ohne von Entzugserscheinungen aufzuwachen.
Ja.
Ich musste mir einen neuen Schuss setzen, damit ich überhaupt schlafen kann. Nicht, damit ich high werde, sondern damit ich überhaupt schlafen kann. Und meine Mutter kommt irgendwann rein in mein Zimmer und sagt, wir haben was gefunden. Mit 76-prozentiger Erfolgsquote.
Wow.
Oder also irgendwas 76, vielleicht sogar, weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwas mit 70%, sagen wir mal 70, um safe zu sein, aber ich glaube, es waren 76%. Und ich sage so, was ist denn das?
Ja.
Und dann sagt meine Mutter so, das ist christlich. Und ich so, Ich sag so, ja, sogar, ey, da, ne, so, ich komme aus Leipzig und wir waren dann in der Punk-Szene auch und so weiter. Und wir hingen da, damals gab es in der Innenstadt, so es nannte sich die Wiese, da hingen die ganzen Punks rum. Gibt es jetzt nicht mehr, aber haben wir da rumgesessen und dann lief immer so eine alte Lady mit so einem blauen Kleid und so einem blau-weißen Schild, wo drauf steht, Jesus rettet.
Mhm.
Und hey, Gott segne die, ne, hat bestimmt ihr Publikum gehabt, aber wir waren es nicht.
Ja,
wir fanden es abstoßend und haben uns nur lustig gemacht. Und als meine Mutter sagt, es ist christlich, da habe ich halt, oh nee, die Sandalen tragenden Hippies, danke. Ne? Also da wollte ich nur wirklich eigentlich nicht hin. Und aber die 76% in dem Kontext haben mich nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte jetzt doch nicht sterben. Und ich dachte, okay, wenn das, ne, habe natürlich nicht geglaubt, dass es überhaupt mit Glauben das zu tun hat, diese hohe Prozentzahl, aber habe halt gesagt, okay, ich mache das. Weil ich will nicht sterben, aber die kriegen mich nicht. Dann habe ich so meinen Eltern gesagt, die kriegen mich nicht. Und meine Mutter, die so ein bisschen so, jetzt nicht esoterisch, aber so ein bisschen angehaucht, sagte, ja, meditieren ist nicht so schlecht und so weiter. Ja, und mein Vater so, ja, wenn die zum Vater beten, denkst du an mich? so ein Spruch, ja. Also so, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das, dann bin ich in die Entgiftung. Halt, und das war der Horror. Also es war, ich wurde ans Bett gefesselt, Löffel gefüttert, war in so einem Halbdelirium. Richtig heftig. Drei Tage kann ich mich gar nicht erinnern. Also mhm. ständig übergeben und wow, so weiter. Also es wow. war richtig ekelhaft. Und dann bin ich da hochgefahren und bin eigentlich das erste Mal so bewusst mit Menschen in Kontakt gekommen, die an Jesus glauben. Mhm. So. Und es hat mich tierisch angekotzt. Also ich war wirklich, ich war übelst dagegen. Ja. Nur rumgestänkert, die angemotzt, gesagt, ich werde euer schlaues Buch lesen, um euch zu zeigen, wie blöd ihr seid. Ja. Und ihr seid alles Marionetten und Roboter und ihr habt einfach keinen Plan. Und ja, wenn es euch schlecht geht, dann statt zu denken, lest danach und damit ihr nicht überlegen müsst und handelt wie Marionetten. Also ich war echt eklig. Ja. Ja, also es war wirklich eklig. Und aber irgendwie habe ich gesagt, komm, durchhalten. 10 Monate durchhalten, du willst nicht sterben. Mhm. Und dann hatten sie dort was ich jetzt im normalen Leben nicht befürworten würde, aber in dem Kontext schon. Und das war Gottesdienstpflicht. Also wir mussten in Gottesdienst gehen. Ja. Und sind halt, das erste Mal bin ich dann mitgekommen. Ich kannte nur Kirche im Sinne von künstlerisch, architektonisch. Ja, und das hat mich schon sehr genervt und jetzt sollte ich auch noch in einen Gottesdienst gehen und dann sind wir da rein und das war, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war so Bänke und irgendein Typ mit einem so einem Talar hat irgendwas erzählt, mhm, ja, und was ich nicht verstanden habe und Orgelmusik und wir haben hinten gesessen und haben Musik gehört und Jojo gespielt, ja, was böse Gangster halt auf Therapie so machen können und hat mich nicht berührt. Ja. Aber einmal im Monat wollten sie die Wurzeln ehren dieser Einrichtung und die kam eigentlich aus Amerika, Teen Challenge und mit dem Richard Wilkerson, der in New York unter Straßengangs eine Wahnsinnsarbeit aufgebaut hat, wo die Kraft Gottes gewirkt hat und die Leute frei geworden sind und so weiter. Und das, um das zu ehren, sind sie einmal im Monat etwas weiter gefahren in eine freie Gemeinde, ist jetzt auch egal welche. Und wir fahren dahin das erste Mal und ich komme da rein. Und das war heftig, weil jetzt hast du dort, also dort war eine Motorrad-Rock-Gang auf der Bühne, die Musik gemacht hat, so mit so Kutten und so weiter, Lion of the Tribe of Judah und irgendwie so da mit Gitarre am Rocken. Ja. Leute sprangen, tanzten, jubelten, da mit Fahnen geschwungen, manche knieten, da heulten einige und ich dachte, wo bin ich gelandet? Ja. Also ich dachte, ich bin echt im Irrenhaus irgendwo. Was ist das hier? Ich krieg den totalen Kulturschock. Also ich habe sowas noch nie erlebt gehabt. Und der Punkt war aber, dass in diesem Setting, in diesem Gottesdienst, etwas war in der Luft, was ich nicht erklären konnte. Das konnte ich in dem anderen Gottesdienst nicht mal annähern. Da habe ich gesagt, macht euer Ding, aber lasst mich damit in Ruhe. Aber hier war was in der Luft und mir liefen die Schauer hoch und runter. Also ich hatte wirklich so, ich war ja körperlich clean, das heißt Entzugserscheinungen konnten das nicht gewesen sein. Und mir liefen die Schauer hoch und runter und ich stand da und ohne Mist, ich habe die ganze Zeit so gesagt, es gibt kein Gott, es gibt kein Gott, es gibt kein Gott, weil mich irgendwas konfrontiert hat in der Atmosphäre, was ich nicht einordnen konnte. Und was ich tatsächlich bekommen habe, war, ich habe Angst bekommen. Das ist komisch, manche sagen, ja, Gott macht keine Angst, aber wenn du die ganze Zeit denkst, es gibt keinen Gott und auf einmal konfrontiert dich was, ich sage immer das Beispiel mit dem Zug, du sitzt im Zug nach Paris und der Schaffner kommt, sagt, Ticket bitte, du, ja, hier, kein Problem. Und dann sagt, entschuldigen Sie, müssen in der nächsten Station aussteigen, weil der Zug geht nach Moskau. Mhm. Was passiert mit dir? Du kriegst Stress. Ne? Ja, du wirst konfrontiert und kriegst, was? Ja. Was denn jetzt? Und das Ganze, in dem Moment steht die Welt Kopf. Und das war genau so da auch. Ne? Ich meine, ich hab einfach mal nicht geglaubt, dass es Gott gibt's nicht. Ja. Ja, das war meine feste Überzeugung. Und auf einmal ist da was, was mich konfrontiert, was ich nicht erklären kann. Mhm. Ne? Jetzt wird's witzig. Sag immer, das muss man mir glauben oder nicht, weil das ist ein bisschen freakig. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Und ich wollte eigentlich den Gottesdienst verlassen. Ich wollte raus. Und als ich gehen wollte, konnte ich meinen Fuß nicht vom Boden heben. Das heißt also, ich habe die Füße nicht hochgekriegt. Ja, also es war, heute sage ich immer so, Gott, ne, wir sagen immer, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ich sage immer, ich bin nicht so sicher. Ja. Weil ich habe die Füße nicht, die waren nicht festgewurzelt. Crazy. Und ich musste quasi den Gottesdienst ertragen. Mhm. Crazy. Ich sage immer, da müssen wir noch drüber reden. Nein, Quatsch. Also das ist so, war im Grunde ja richtig, aber ich war so froh, als es vorbei war. Mhm. Also ich war wirklich froh, als es vorbei war, bin da raus, erstmal wieder Zigarette angezündet und gedacht, boah, nicht mehr drüber nachdenken, weil das, das hat mein ganzes Leben erschüttert. Ne, so. Und ich habe erst mal nach Hause fahren, dachte, alles nicht drüber nachdenken. Aber die Linie im Sand war gezeichnet. Ne, es war, ich konnte das nicht mehr leugnen, ne, was da so abging.
Ja, was ich so interessant finde da drin, oft ist ja so, dass die Kirche heute eher so ist, oh, wir müssen bloß sicherstellen, dass die Leute sich wohlfühlen.
Richtig, ja, ja.
Und eigentlich, was die Gegenwart Gottes produziert, dass vielleicht Leute sich sogar gerade nicht wohlfühlen, dass, so wie du gerade beschrieben hast, sie vielleicht sogar fast wie Stress- und Panikzustände bekommen.
Ja, ja.
Aber wenn das Resultat ist, nur mal so als Anmerkung da rein.
Ja, hat auch mein Leben tatsächlich geprägt in die Richtung. Mhm. Also, weil ich denke immer, ich war ja ein wirklich harter Fall. Mhm. Und ich bin ja auch noch nicht geknackt in dem Moment. Also ja. In dem Moment war es noch nicht ganz. Aber es war
so eine Konfrontation.
Es war eine Konfrontation, genau.
Du hast richtig, gemerkt, ja. Oh, oh.
Richtig, ja. Und in der, da muss man auch dazu sagen, und ich will jetzt hier nicht irgendwie, ist auch egal von der Form der Gemeinde, aber in dem anderen Art Gottesdienst gab es das nicht. Das heißt, es hat mich nicht getroffen. Ich bin nach Hause gegangen, es war alles wie vorher. Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ne? So, und hier ist was passiert. Und dann hatten die ja so Andachten in dieser Therapieeinrichtung, war ja eine christliche Therapieeinrichtung. Und wieder war mir langweilig und ich habe mich rausgeschlichen. Abendandacht, ich gehe eine Kippe rauchen, ist rausgegangen. Und jetzt stehe ich dort auf dem Raucherplatz. Wir durften da 5 Zigaretten am Tag rauchen, so 5x5 okay, Meter, so 25 Quadratmeter. Yeah. Und ich stehe da so und ich weiß nicht mehr genau, es war ja noch, glaube ich, noch Winter und es war schon dunkel, so gegen 8. Ne? Yeah. Aber es war sternenklarer Himmel. Und ich stehe da und rauche eine Zigarette. Kein Mensch da, niemand um mich rum. Die sind alle beschäftigt, weg. In der Andacht und auf einmal fällt der Heilige Geist auf mich. Also so aus dem Nichts. Keiner betet für mich. Vielleicht hat irgendwo jemand für mich gebetet, in dem Moment war keiner bei mir und der Heilige Geist fällt auf mich und ich spüre eine Liebe, wie ich sie in meinem Leben noch nie ansatzweise auch nur nicht durch Party, Frauen, Drogen, irgendetwas erlebt habe. Ja. Es war so rein, so kristallklar. So alles andere vorher war immer so und so und dann am nächsten Tag bist du leer und brauchst mehr. Ja. Und das war so pur und rein und selbstlos, so eine unerklärliche, auch ein Rauschzustand, aber nicht wie ich das kannte. Ne? So und ich grinse bis zu den Ohren. Also es war nichts anderes als so ein pures Glück, was ich erlebt habe in dem Moment. Ich grinse bis zu, mit der Kippe in der Hand, ja? Und ich gucke zum Himmel und ich wusste plötzlich, dass mit Jesus stimmt. Das war wie, als ob ein Schalter umgelegt wurde, ein Vorhang aufgeht und alles hat Sinn gemacht. Ne? Also alles, meine ganzen, ich war ja auch so ein bisschen philosophisch angehaucht, wir sind manchmal wirklich durch die Nacht gelaufen, total zugedröhnt und haben uns über Gott und die Welt unterhalten, philosophiert, nachgedacht und die Unendlichkeit und die Weite und wir hier und also über alle möglichen Sachen. Ne? So. Und es hat aber nie Sinn gemacht. Ne? Also es war immer mysteriös, es war immer total, sich da drin zu verlieren, das war fast Teil des Zustandes, ne? Des Rauschzustandes. Ja, voll, so. Und dann, und auf einmal, wie es um Folgen aufgeht, das macht alles Sinn. Jesus ist real, der ist für mich gestorben, der ist wegen meiner Schuld gestorben, damit ich frei werden kann. Alles, auf einmal, boom, wie als ob ein Licht angeht. Ja? Alles, was ich vorher nicht gecheckt habe, wo ich mir gesagt habe, spinnt alle und was erzählt er hier überhaupt? Und auf einmal, ey, das ist alles wahr.
So stark, ey.
Das ist alles wahr.
So stark.
Und ich habe jetzt da kein Übergabegebet gesprochen. Ich habe nicht gesagt, ich glaube jetzt an dich, aber ich habe in dem Moment geglaubt. Und ich weiß, dass hätte mich da danach irgendwie ein Laster überfahren oder hätte ich einen Herzinfarkt bekommen oder sowas, wäre ich bei Gott im Himmel gewesen. Ich habe in dem Moment geglaubt, Jesus ist mein Retter. Ja. Jesus, das stimmt, was er am Kreuz getan hat. Und das hat jetzt alles geändert. Also das war wirklich, nachdem ich da vorher nur am Krampfen und Durchhalten und quasi von Tag zu Tag irgendwie versucht habe zu überleben. Ja.
Heftig, Konrad.
Auf einmal dachte ich, ich schwebe. Ich bin nur noch da durch die Gegend. Ich fing an, alles mit Gott zu machen. Ich dachte so, boah, wenn Gott mit mir ist, dann muss ich alles mit, das muss ich ausnutzen.
Yes,
dann muss ich alles mit ihm machen. Ne? Egal, ob ich Briefe geschrieben habe oder mit Ämtergängen oder irgendwas, ist alles nur noch mit Jesus
so
gemacht.
Stark, ey.
Und es hat alles wirklich, also es war wie ein, hat so einen heftigen Einschnitt gegeben. Und das kann, ich kann es auch heute nicht erklären. Ich habe nächtelang am Fenster gesessen, im Sommer dann dort, unter Tränen Gott gedankt. Ich weiß heute nicht mehr für was. Ich hatte kein theologisches Verständnis für Dankbarkeit.
Ja.
Ich habe keine Predigt gehört, Dankbarkeit ist wichtig und gut und sollte man tun als Christ und so weiter. Sondern das floss so aus mir raus, unter Tränen. Also Wahnsinn. Ne? Mit dem Ergebnis, dass ich statt 10 Monate nach 7,5 Monate mit Cleanschein gehen durfte, wow, weil sie gesagt haben, hier gibt es für dich nichts mehr zu machen.
So das ist gut, so gut.
Es ist so, du musst raus.
Ja, ne? Und über, ist jetzt 25 Jahre her, oder?
Es war 1999.
Also fast, ja, 25 Jahre richtig, später, ja, ist dein Leben einfach ein Leben der Transformation. Total. Also du führst andere Leute in Transformation rein.
Ja.
Das, was dich damals eigentlich so gecatcht hat, so berührt hat, das war diese Berührung, diese Begegnung mit dem Heiligen Geist.
Total, ja.
Mit der Gegenwart Gottes.
Ja.
Das verteilst du jetzt überall.
Amen.
Ja. So cool, oder? Ich finde, das ist so stark, wie Jesus sogar ohne unser Zutun, ja, einfach mit seiner Gegenwart zu uns reinkommen kann. Wir haben das gerade auch jetzt vor kurzem erlebt, dass jemand kam, der betet einfach nur Gott, wenn es dich wirklich gibt. Und dann macht es boom. Und die Gegenwart erfüllt sein Zimmer komplett, erfüllt ihn. Mega. Vielleicht werden wir ihn ja auch bald mal als Interviewgast da haben. Jetzt habe ich es so auf dem Herzen, noch mit dir so über das zu reden, was du jetzt gerade machst. Du bist gerade dabei, so eine Heldenschule zu machen und Menschen so in diese Freiheit hineinzuführen. Willst du da einfach kurz erzählen, was du so empfindest, was so diese Hauptpunkte sind von dem, was Gott gerade, ja, einfach durch dich und deinen Dienst wirken will?
Ja, gerne. Also ich glaube halt, dass Gott uns nicht nur rettet, sondern auch verändert. Mhm. Also das sind ja viele Storys, die ich jetzt noch erzählen könnte, die in meinem Leben passiert sind. Einfach Heilung, Befreiung, einfach Charakterveränderung, ne, wo Gesundheit einfach, kann man es vielleicht so, ja, ausdrücken, Gesundheit, ja, in mein Leben gekommen ist. Und das ja nicht immer von einem Tag auf den anderen, sondern auch als Prozess oft stattfindet, wo man einfach in eine Lebensqualität einsteigt, Wo die Bibel das eigentlich himmlisch nennt. Ne? Yes. Also etwas Göttliches, was Gott in uns reinlegt. Und ich deswegen überzeugt bin, dass Gott tatsächlich seine Ebenbildlichkeit in uns reingelegt hat. Das heißt, er sich durch uns zeigen möchte, wenn du so willst. Ja, also er durch uns sichtbar werden möchte, was halt bedeutet, mein Leben verändert sich. Ja, und die Bibel, der sogar davon spricht, dass es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit passiert, dass es in Beziehung mit Gott, in persönlichen Kontakt, in Freundschaft mit Gott passiert und dass da wirklich eine Lebensbestimmung halt auf jedem sein Leben liegt und dass etwas ganz, ganz Wertvolles ist, was am Ende eigentlich das Glück auf Erden bedeutet, ne? Was, wo jeder versucht, dem nachzujagen und es Jesus für uns bereithält. Und yes. Heldenschule aus dem Grund, weil ich glaube, dass Helden aussehen wie Jesus. Mhm. Ich glaube, dass wahre Helden, da kann Superman und Co. einstecken gegen Jesus. Also Jesus ist einfach der Oberheld, ja, sozusagen, der sein Leben hingelegt hat. Ne? Der nicht durch Gewalt und Macht und was ist, sondern der eigentlich sein Leben niedergelegt hat, damit wir leben können. Ne? So, und das damit die größte Liebe offenbart, die eigentlich geht. Und das ist so, was uns auch frei macht, so von dieses Umstandsabhängige, ja, wo wir immer nach irgendwas streben, um glücklich zu werden und zu verstehen, dass dieser Christus, dass er seine Fülle in uns reingelegt hat und dass wir daraus leben lernen, eine ganz andere Lebensperspektive auf unser Leben gibt,
yes,
so, wo wir wirklich als Sieger, als Überwinder leben können. Das ist mein Herzensanliegen, dass wirklich Menschen in diese Stärke, in diese Kraft von Gott reinkommen.
Yes. Ja, ich liebe das so. Ja. Das ist auch, was in meinem Herzen so brennt, ist nicht nur, dass Jesus uns errettet und wir dadurch irgendwie merken, oh, mir geht's so gut mit Jesus, sondern diese andauernde Transformation.
Amen.
Ne, und das trägst du ja auch so stark in deinem Herzen. Ja. Und das Interessante ist, in der Welt, würde ich sagen, gibt es gerade auch so ein Gegenstück dazu. Und es geht so in Richtung Selbstverwirklichung. Mhm. Ja? Also da ist auch so eine permanente Transformation, die irgendwie stattfinden soll.
Auch Transformation ist auch so ein Wort. Ne?
Ja, das ist sogar so.
Hashtag Transformation, da siehst du nur immer Fette, die dann dünn wurden.
Ja, so. Genau, ja. Alright, ja. Und
sorry. Ist auch eine gute Transformation, mal davon
abzunehmen. Ja, genau. Ist gut, wenn er zunimmt und wir abnehmen. Ich will dich aber zitieren.
Oh.
Du hast gesagt, jetzt muss ich nur gucken, du hast gesagt, da ist was, das hast du als teuflisch bezeichnet. Konrad hat gesagt, Work-Life-Balance ist teuflisch. Vielleicht gerade so für meine Generation. Okay, Konrad, erklär mal, was meinst du damit?
Ja, also das ist erstmal eine gewagte Aussage, weil Work-Life-Balance ist ja total hip.
Mhm.
Also ich balanciere mein Leben irgendwie aus, damit ich halt nicht irgendwie ausbrenne, kaputt gehe, damit ich eben balanciert lebe. Hört sich ja erstmal extrem weise an.
Gell, hört sich sinnvoll an.
Also, ne, hört sich sinnvoll an. Aber tatsächlich, was es eigentlich ist, wenn man mal aus Gottes Augen oder aus den Augen eines Christen, der wirklich Jesus nachfolgt, ja, also der wirklich seinen Willen tun will, ist es nichts anderes als ein Selbstfokus. Weil ich entscheide, wie ich mein Leben ausbalanciere, um mit meiner Kraft über die Runden zu kommen. Worauf schaue ich? Wow. Auf mich. Ja. Ich schaue auf mich, ich schaue auf meine Kraft, ich schaue auf meine Fähigkeiten und ich mache mich zu dem, der entscheidet, was ich kann und was ich nicht kann und wo meine Grenzen sind und wo sie nicht sind. Wie gesagt, das hört sich gut an, aber wenn ich aus Gottes Perspektive gucke, entblößt es sich eigentlich als eben, teuflisch sage ich, weil also es entblößt sich als menschliche Weisheit und nicht göttliche Weisheit, weil und die Bibel beschreibt menschliche Weisheit tatsächlich als teuflisch im Jakobusbrief. Ja. Deswegen, ne, um da ein bisschen die Connection herzustellen, um zu verstehen, warum ich das so sage. Und der Punkt, warum ist das so gefährlich? Weil ich nicht mehr erlauben kann, dass Gott meine Grenzen sprengt. Mhm. Ich kann nicht mehr erlauben, dass das, was Gott in meinem Leben sieht, umgesetzt wird, weil ich entscheide, wo Ende ist und wo nicht. Aber das heißt, das Gegenteil davon wäre, ich überlasse es Gott, ich gebe es Gott hin und er darf entscheiden, wo meine Grenze ist und nicht. Er darf sagen, was ich schaffe und was ich nicht schaffe, weil es ist seine Kraft durch mich und nicht meine eigene.
Yes. Das ist so stark, Konrad.
Ja. Und ich glaube, was da auch noch dazu kommt, ist, dass die, dass ich Gott halt dann dort eingliedere. Also ich habe dann meine Work-Life-Balance und da muss Gott irgendwie reinpassen. Aber die Bibel, eine echte Nachfolge ist nicht, wo passt Gott in mein Leben, sondern ich gebe Gott mein Leben.
Yes. Wie passe ich in seine Pläne rein?
Eben. Mhm. Ja, und ich gebe mein Leben eigentlich auf in seine Hände, wo übrigens das Glück wartet. Und davor in diesem Ganzen, wo ich das rumfrickel und versuche rumzubasteln und so weiter, das ist ja nicht, was mich am Ende in die Fülle bringt, die Christus für mich erkauft hat, sondern ich lasse eigentlich mein Leben los. Also die Bibel sagt so, wenn du mir nachfolgen willst, dann verlierst du eigentlich dein Leben, um sein Leben zu gewinnen. Amen. Also das, und das ist ja eine ganz andere Geschichte, als wenn ich selber hier irgendwie wieder rum, diese Selbstverbesserungswahn, in dem wir sind, alle sind sich am Optimieren, das ist ja auch so ein Ding, und besser werden und immer und für was, für wen, wohin. Ja. Also ich meine, so ganz, ne, irgendwie kommt man auch nie an und ist nie an diesem Zufriedenheitspunkt, weil immer irgendwas gibt es ja noch zu optimieren. Ja, ne? Irgendwas ist ja noch nicht richtig.
Voll.
Und da hält sich Gott völlig aus. Also das ist so, was ich damit meine.
Yes, total. Danke, Conrad. Das ist so gut, also zusammengefasst, Gott hat Transformation für jedes Leben. Und ich glaube, auch ein Leben lang hat Jesus diese Transformation. Aber dass wir niemals in diese Falle reingehen, wo es irgendwie um Selbstoptimierung geht, wo es irgendwie darum geht, dass wir anfangen, an uns rumzudoktern. Und da würde ich so gerne jetzt zum Abschluss noch mit Konrad beten, dass diese Kraft der Transformation auch dich zu Hause gerade berührt. Ich bin mir sicher, dass du vielleicht auch immer wieder mit Menschen zu tun hast, wo du denkst, oh, die brauchen Hilfe. Ja, bevor du anfängst, selbst an ihnen rumzudoktern, empfang doch diese Kraft von oben, während wir jetzt beten. Empfang sie für dich selbst und auch, dass sie durch dich fließt und wirkt, dass andere wirklich berührt werden. Nicht von diesem Zeitgeist, wo es immer darum geht, du musst noch mehr machen, du musst noch mal an dir arbeiten, sondern wirklich in diese echte Freiheit, Jesu hineinzukommen. Und Vater, ich danke dir einfach so, dass Konrad gerade da ist und wirklich für dieses unglaubliche Wunder, das du gemacht hast mit seinem Leben. Und all die Menschen, die zuschauen, Vater, ich bete gerade, dass du sie so berührst mit dieser transformierenden Kraft. Egal, ob sie vielleicht selbst drogenabhängig sind oder ob sie vielleicht selbst in diese Falle getappt sind, wo sie versucht haben, an sich selbst rumzudoktern. Dass du gerade kommst, Heiliger Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Güte, und wirklich mit dieser Freisetzung, auch wenn Konrad jetzt betet, dass wirklich was fließt jetzt gerade durch den Sound, durch die Kamera, zu jeder einzelnen Person.
Ja, Vater, wir danken dir, dass du immer noch derselbe bist und dass du heilst und wiederherstellst und dass es keine Bindung gibt, die du nicht brechen kannst und wo du nicht in Freiheit führen kannst. Und wir sprechen einfach Freiheit aus für jeden, der in Gebundenheit ist. Jesus, wir sprechen Heilung aus, Herr Jesus, wo Heilung notwendig ist. Herr Jesus, Befreiung von Süchten, von Abhängigkeiten. Herr, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass Hoffnung reinkommt. Herr Jesus, ich danke dir und auch eine neue Kraft, nämlich von dir und nicht unsere eigene, Herr Jesus. Ja. Wir danken dir auch für eine Überführung, wo wir das selber versuchen zu deichseln, statt loszulassen in deine Hände und dir zu vertrauen. Und ich bete für die Leichtigkeit des Vertrauens, die Leichtigkeit des Loslassens in deine Hände und zu erleben, Herr, wie deine Stärke, wie der Geist Gottes durch uns wirkt, Herr Jesus, und in unserem Leben wirkt und wirklich Transformation bringt und Veränderung bringt, die hält, Herr Jesus, und die nicht in dem Sinne anstrengend ist, Herr Jesus, sondern die eine ein Gnadengeschenk von dir ist, Herr Jesus. Segne einfach jeden Einzelnen mit dieser Freiheit, mit dieser Freude, mit dieser Leichtigkeit in Jesu Namen. Danke, Jesus.
Amen.
Amen.
Hey, ist so stark, dass du wieder mit dabei warst. Und ich ermutige dich wirklich, dir jetzt noch Zeit zu nehmen, wo du einfach nur Zeit verbringst mit dem Vater, wo du den Heiligen Geist einlädst, weiter noch zu dir zu sprechen. Weil das ist seine Sehnsucht. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, um uns zu verbinden mit dem Vater. Ich freue mich aufs nächste Mal.
So nice, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und bist ermutigt, dort, wo du bist, Reich Gottes zu bauen. Wenn du mit uns connected sein willst oder sein Reich mit uns bauen möchtest, dann schreib uns über dietaube.org/kontakt. Und vergiss nicht, Gott ruft dich für eine Zeit wie diese.